war nicht eingeschlafen. Die Schriftlesung kommt heute aus dem Brief an die Kolosser, Kapitel 3, die Verse 12 bis 17. Weil Gott euch nun auserwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, begleitet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, müsst auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, euer Herz regiert. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr zum Frieden berufen und seid dankbar. Gebt dem Wort des Christus viel Raum in euch und lasst es so seinen ganzen Reichtum entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr mit Gottes Gnade beschenkt seid, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Überhaupt alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott, dem Vater, danken.
Amen. Amen. Hugo, machst du mal drüben so ein bisschen? Kann man das hier noch abmachen? Ah, das ist noch besser, ja. Danke. Liebe Geschwister, liebe Besucher, möchte ich mir gerne beide begrüßen, weil ich, wie Luther das gesagt hat, in jedem Gottesdienst davon ausgehe, dass auch Außenstehende dabei sind, dass Leute dabei sind, die vielleicht Interesse erst haben, aber noch nicht eine Entscheidung getroffen haben, die die Wiedergeburt nicht erlebt haben. Alle sind herzlich willkommen. Ich bin für jeden dankbar. Wir haben heute den Sonntag Kantate, singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Wenn wir den Psalm lesen, aus dem das ist, da merken wir in diesem Psalm, da geht es gar nicht so darum, dass wir einfach nur Lieder singen, sondern der Psalmist preist Gott für das, was in Zukunft geschehen wird. Wenn der Messias kommen wird, die Völker richten wird und er regieren wird. Also es ist nicht unbedingt das Jetzt, das Hier und nur das Heute. Wir erleben das in der frühen christlichen Gemeinde, dass das neue Lied, das Lied nicht nur ein Lied war, der Gebetserhörung. Hugo, du hast das eben noch so schön auch erwähnt, wie schön das ist, wenn man betet und dann steht der Petrus da und sie haben selber kaum glauben können, dass der Petrus ist. Wer von euch genau zugehört hat, wisst ihr noch, was am Anfang stand?
Die betete für ihn, dass er rauskommt.
Genau, und davor wurde Jakobus geköpft. Beides ist da. Natürlich predigen wir immer lieber über den zweiten Teil. Ne? Nun, ich bin ja etwas, auch ein alter Mann und sowas. Und mir ist halt aufgefallen, es gibt manchmal Dinge, da beten wir dafür und dann sind wunderbare Gebetserhörungen. Und es gibt manchmal Dinge, da beten wir dafür und Gottes Wege sind anders. Mir hat einer mal gesagt, Hartmut, entweder es geschieht, was du erbittest, oder es geschieht etwas Besseres. etwas Besseres. Hugo, deine Nichte, lass mich das so persönlich, die Sachen noch mal kurz aufgreifen. Ich hatte einen aggressiven Krebs vor 12 Jahren gehabt, wie deine Nichte auch in Brasilien. Ich weiß nicht, welchen Krebs sie hat, aber ich hatte auch einen sehr aggressiven Krebs gehabt. Man hat mir eine Überlebenschance gegeben von 80 zu 20. Das Überleben war 20. Dass ich es nicht überlebe, die 80. Ein H4-Tumor wurde festgestellt, ein aggressiver H4-Tumor. Und natürlich, wie das andere auch machen, natürlich haben wir miteinander gebetet, auch nach Jakobus 4, die Ältesten für uns und sowas. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und ich hatte immer noch meinen Krebs. Und dann werde ich untersucht und dann habe ich in Kassel haben sie festgestellt, das ist ein H3-Tumor. Da habe ich gesagt, ja, aber im Krankenhaus haben sie doch gemessen, es war ein H4-Tumor. Und da haben die gesagt, wir haben keine Erklärung dafür. Ich habe mich sehr gefreut. Aber als die OP kam, habe ich Folgendes gebetet. Und ich bin kein lebensmüder Mensch. Aber ich habe gebetet, Herr Jesus, eigentlich habe ich genug gekämpft, genug Auseinandersetzung geführt. Ich habe mich immer für eine bibeltreue Theologie eingesetzt und glaubt mir, auch unter Pastoren ist das nicht das Selbstverständliche. Und ich habe meinen Mund nicht gehalten, wenn Bischöfe kamen und haben gesagt, wer getauft ist, der ist gerettet. Wer die Säuglingstaufe hat, der ist ein Kind Gottes und ist damit Erbe Jesu Christi und alles Mögliche. Und dann musste ich drei Bischöfen, wirklich drei Bischöfen sagen, Sie haben hier einen Denkfehler. Ich wollte ja nicht sagen, Sie sind Ihr Lehrer. Man will ja höflich bleiben. Aber selbst davon wird man manchmal von gläubigen Pastoren angesprochen, wie kann man einem Bischof widersprechen? Wer ist mein Herr, Jesus Christus oder der Bischof? Ich war damals in der Gemeinschaftsbewegung und da haben wir immer gesagt, wir sind in der Kirche, aber nie unter dieser Kirche. Das war auch gut so. Zurück zu dem Krebs. Da war die große OP stand an, da habe ich gesagt, Herr, ich habe genug gearbeitet, genug diskutiert und sowas alles. Ich wäre am liebsten daheim. Und ihr wisst, was ich meine, wenn ich daheim sage. Und da habe ich gesagt, aber die Teenager in Eschwege damals, die brauchen unbedingt noch Fundamente. Und meine Frau, die kann ja manchmal nicht mal alleine den Fernseher anschalten. So habe ich gebetet. Und ich hatte einen ganz tiefen Frieden. Ich hatte einen ganz tiefen Frieden. Und für mich wäre es auch eine Gebetserhörung gewesen, wenn ich gestorben wäre. Denn wer stirbt, der lebt. Und das möchte ich deutlich sagen. Wir haben manchmal so, wir denken, sterben ist das Schlimmste. Nein, 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 nein. Auch Paulus war nicht lebensmüde, als er gesagt hat, ich habe Lust abzusterben und beim Herrn zu sein. Eigentlich ist das eine biblische Logik. Aber Gottes Wege können mal so und mal so sein. Ich bitte euch einfach, weil ihr keine, ich bin ja hier nicht in der charismatischen Gemeinde und da würde ich es erst recht sagen. Oft erlebe ich, da wird nur von dem einen geredet, dass Gott das gemacht hat, was man gewünscht hat. Und das andere, wo Gottes Wege anders waren, das wird gerne ausgeblendet. Wir machen das nicht. Wir dürfen es auch nicht machen. Es ist nicht gut. Für mich ist dieses Singt dem Herrn ein neues Lied, ist es eine angefochtene Sache. Deshalb die Überschrift In Anfechtung überleben. Ich komme auf die Geschichte in Apostelgeschichte 16. In Apostelgeschichte 15 wird beschrieben, nach der ersten Missionsreise waren Gemeinden gegründet worden und dann war die Frage von Judenchristen, die haben gesagt, ja, man kann nicht einfach die Heiden nur zu Christen machen, die müssen sich doch beschneiden lassen und so weiter, die ganzen jüdischen Kultus. Und dann saß man zusammen, hat gesagt, nein, nein, nein. Und Jakobus hat es sogar begründet, das war jetzt der zweite Jakobus, das war der Jakobus, der Bruder des Herrn. Der erste Jakobus wurde ja hingerichtet in Kapitel 12. Und der sagte nein und der begründet es mit einer Amos-Stelle. Das ist in Ordnung, wenn hier Menschen aus den Nationen gläubig werden, die brauchen sich nicht beschneiden zu lassen. Gut, und diesen Beschluss, der sollte in die frühen Gemeinden weitergegeben werden. Alles so schön, so gut. Was passierte? Das war die zweite Missionsreise, der Sinn der zweiten Missionsreise. Der Barnabas, ein hochverehrter Mann, mit dem Paulus auf der ersten Missionsreise auch zusammen war, der wollte wieder seinen Johannes Markus mitnehmen, seinen Neffen, der versagt hat. Und Paulus hat gesagt, Leute, die sich nicht bewährt haben, die kann ich auf diese Reise nicht mitnehmen. Ich kann es nicht. Und der Barnabas hat gesagt, es ist doch mein Neffe. Und Paulus sagte, es geht nicht. Wir brauchen verlässliche Leute. Es ist eine gefährliche Reise. Und der Barnabas hat gesagt, nee, entweder mit ihm oder wir machen es nicht zusammen. Und dann gingen sie auseinander. Das ist ein Konflikt mit dem Barnabas. Ja, und dann war man statt 4 Mitarbeitern, war man auf einmal nur noch 2, der Paulus und der Silas. Sie hatten einen Mitarbeitermangel. Die erleben überall so Stoppschilder. Sie kommen, sie gewinnen noch einen Mitarbeiter, den Timotheus, und dann kommen sie nach Kleinasien und wollen in die Provinz Asia. Und da heißt es, und der Heilige Geist verwehrt es ihnen. Dann wollen sie nach Bithynien, ins Hochland. Der Heilige Geist verwehrt es ihnen. Lauter Stoppschilder. Da konnte sich der Paulus auch fragen, war ich zu dominant? Bekennt sich Jesus überhaupt noch zu mir? Steht Jesus noch zu mir? War es Sünde? Bin ich getrennt? Ihr Lieben, diese Fragen haben viele Christen. Was ist, wenn ich gesündigt habe, wenn Abendmahl war, und ich habe dann gesündigt und bin dann gestorben, wo bin ich dann? Und ich möchte seelsorgerlich euch einfach hier helfen. Wenn ich ein Kind Gottes bin und ich mache einen Fehler, der sogar meinem Charakter entspringt, bin ich immer noch ein Kind Gottes. Ihr, die ihr Kinder habt, wenn eure Kinder mal Mist bauen, was auch in der Landwirtschaft passieren kann, du hast einen falschen Acker gemäht, als Beispiel, dann ist das nicht das große Problem, sondern man steht als Familie zusammen. Ich möchte euch sagen, dieses neue Lied, das Lied der Dankbarkeit, ist öfters manchmal ein angefochtenes Lied. Die nächste Folie bitte. Guck da. Luther übersetzt Jesaja 28 so: Anfechtung, die lehrt aufs Wort merken. Ich möchte euch ermutigen, immer wieder, so wie es auch gelesen worden ist in Kolosser 3, lasse das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, reichlich unter euch wohnen. Ich ermutige jeden, dass man wirklich täglich in der Bibel liest und sich immer so eine Ration holt. Es ist absolut sinnvoll. Und ich entdecke immer wieder Neues. Man muss ja denken, der Hartmut, der hat da 40 Jahre als Pastor gearbeitet, der hat doch alles schon gelesen, der weiß doch alles. Nein, 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 ich erlebe täglich neue Überraschungen, weil das Wort Gottes lebendig ist. Meine Frau sagt, manchmal denke ich, ich hätte die Bibel nicht gelesen. Ja. Und Luther sagt dann noch dazu, das Wort sagt es und daran mache ich meinen Glauben fest. Ich mache meinen Glauben nicht an meinen Gefühlen fest, sondern am Wort Gottes. Nun der weitere Verlauf. Sie erleben dann, Gott gibt Weisung. Das ist ein Gesicht beim Paulus. Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Die Brüder, mit denen redet er darüber, die sehen das genauso. Das ist schön, wenn man so einen Schulterschluss hat. Beginn der Missionierung Europas, tolle Sache. Also sie führen überhaupt nicht den Auftrag aus, zu dem sie auf der zweiten Missionsreise losgesandt worden, nämlich die Beschlüsse des Konzils, diesen Gemeinden mitzuteilen. Die kamen gar nicht dazu. Aber das ist kein Problem. Gott hält sich nicht immer an unsere Gemeindebeschlüsse und an die Beschlüsse der Konzilien. Gott hat seinen Plan und das tut er hier. Es kommt zu Lebensübergaben. Und die Vollmacht der Boten wird allen deutlich. Da kamen sie dann später nach Und nach Philippi, da wurde die Lydia, kam zum Glauben. Sie öffnet, Gott öffnete ihr Herz und sie traf eine Entscheidung und sie ließ sich taufen. Eine Glaubenstaufe natürlich. Die Bibel berichtet eigentlich nur von Taufen, wo man erst die Botschaft gehört hat und verstanden hat und dann getauft worden ist. Ich gehe heute bei diesem Text nicht auf die Säuglingstaufe ein. Ich würde aber gern irgendwann mal eine Predigt darüber halten, weil es da mehrere Aspekte zu bedenken gibt. Und manchmal ist man vielleicht zwar klar im Wort, aber manchmal hartherzig in der Auslegung. Das ist aber ein eigenes Thema. Möchte ich heute bewusst nicht eingehen. Die Vollmacht der Boten zeigt sich. Und da war eine Wahrsagerin, die hat dann immer wieder, sie sind ja denen hergelaufen, hinter Paulus und Silas und Timotheus, und hat dann Botschaften gebracht und hat gesagt, das sind die Boten des lebendigen Gottes und sowas. Und Paulus hat sich das 2-3 Tage angehört und dann hat er irgendwann mal sich umgedreht und hat dieser Frau, die den Wahrsager geistert, und hat diesem Dämon geboten, auszufahren. Und auf einmal war die Wahrsagerei zu Ende. Und auf einmal war das Geld, was diese Frau eingebracht hat, die konnte nicht mehr wahrsagen. Die hatte sowas wie Zuhälter. Die haben daran verdient. Und auf einmal war das weg. Und auf einmal wurde Stimmung gemacht. Ich habe früher immer gedacht, ich habe die letzten Jahre immer wieder gedacht, Stimmung wird immer gemacht durch die Medien. Nein, Stimmung wurde damals schon gemacht. Stimmung wurde gemacht. Die Atmosphäre kippt. Und was bekam der Paulus? Er war ein römischer Bürger. Stockschläge und Sicherungsverwahrung. Ins Innere des Gefängnisses und dann noch die Füße in den Block gespannt. Das tut weh. Ihr Lieben, das war die Vorgeschichte, die wir sehen können. Ist das eine gesegnete Missionsreise? Das ist das vorläufige Ende eines Christenweges, einer göttlichen Berufung in der gehorsamen Nachfolge. Und das gibt es. Das müssen wir in unserem Glauben einkalkulieren. Es laufen Dinge, die uns oft nicht reinpassen. Ihr Lieben, Kantate, singt dem Herrn ein neues Lied, ist nicht in allererster Linie, dass wir gefühlsmäßig enthusiastische Lieder singen. Aus meinem Verständnis ist das neue Lied ein Lebensstil. Ein Lebensstil, ein Verhalten, wie ich mit was umgehe. Und dazu lasst mich ein paar Dinge dazu sagen. Ich lese vor aus Apostelgeschichte 16, Vers 23. Nachdem sie so brutal misshandelt worden waren, warf man sie ins innere Gefängnis und gab dem Aufseher die Anweisung, die Gefangenen besonders scharf zu bewachen. Also sperrte er sie in die sicherste Zelle und schloss zusätzlich ihre Füße in einen Holzblock ein. Anfechtung. Vielleicht hat der Timotheus sogar gesagt, Paulus, hättest du geschwiegen, hättest du dich nicht umgedreht, hättest du dem Dämon nicht geboten, auszufahren in Jesu Namen, hättest du nicht, dann säßen wir vielleicht nicht hier. Hätten sie die Frau weiter reden lassen, hätte sich Paulus auf sein römisches Bürgerrecht berufen, an anderer Stelle hat er es gemacht, hier hat er es nicht getan. Hätte, hätte, hätte. Reinhold Ruther, ein Familientherapeut, ich möchte das einfach zu unserer Familiensituation sagen, er hat gesagt, die Hätte-Erklärungen sind alle vom Teufel. Man kann ja sagen, was wollen wir aus der Geschichte lernen, was wollen wir aus der Vergangenheit, aber immer diese Hätte, dieses Anklagende von Hätte, 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 Fahrradkette und sowas, ne? Ihr kennt das ja auch aus der Politik, ja, das hilft nicht weiter, das hilft nicht weiter. Hätte-Erklärungen helfen nicht weiter. Aber ich bin überzeugt, dass der Paulus und der Silas und wohl auch der Timotheus, dass sie dort so eingespannt waren, das hat wehgetan, das hat wehgetan. Das war Wille Gottes. Das mutet Gott zu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist schon über 40 Jahre her. Da habe ich gemerkt, wie viel Gott dem Hiob zugemutet hat und hat immer wieder gesagt, der Hiob bleibt mir treu. Satan, du kannst vieles machen, der Hiob bleibt mir treu. Und da habe ich gebetet, ich war damals noch in der Schweiz, und da habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, dem Hiob hast du viel zugemutet. Traust du mir nichts zu, weil es mir so gut ging? Dann nachher, später habe ich gemerkt, er traut mir schon noch was zu. Wonach man sich nicht unbedingt immer sehnt. Aber ihr Lieben, lasst uns doch ein Christsein verkündigen, das öfters einfach anders ist, wo die Führung Gottes anders laufen, als wir es uns vorstellen. Meine Frau ist sehr, sehr dankbar, dass ich den Krebs überlebt habe, dass er nicht wieder zurückgekommen ist. Meinem Enkel Niklas habe ich am letzten Montag gesagt und habe ihm erzählt, wie es mir ging damals mit dem Krebs. Und habe ihm auch gesagt, am liebsten wäre ich gestorben damals, einfach dieses Leben zu Ende. Und dann sagte der Niklas zu mir und da sagt er, aber Opa, dann hättest du gar nicht erlebt, was wir heute für eine schöne Beziehung haben. Ist es nicht schön, von seinem Enkel so Sätze zu hören, 15 Jahre, ne? Eigentlich Teenager, die sind ja ein bisschen, ne? So. Ich muss nicht mehr dazu sagen, was Teenager sind, ne? Aber es ist ich habe sehr, sehr süße Enkel, ja, das muss man sagen, ja. Ich habe an meinen Enkeln mehr Freude und weniger Probleme als mit meinen Kindern damals, ja. Widerstand, erlebtes Unrecht, die können einen ganz schön nochmal runterziehen. Widerstand, erlebtes Unrecht kann einen richtig runterziehen. Wen das interessiert, der soll einfach mal den Propheten Jeremia lesen. Der Jeremia hat zum Beispiel auch einmal gesagt, du Gott, du bist der Herr. Und dann hat er seine Fragen formuliert. Aber in Kapitel 15 ging es anders. In Kapitel 15 hat er nur noch gesagt, Herr, ich verstehe dich nicht, ich verstehe dich nicht, ich verstehe dich nicht. Nie saß ich im Kreis der Lache und sowas. Mir geht es eigentlich miserabel. Und du bist mir geworden wie ein Trugbach. Kapitel 15, Jeremia 15. Du bist mir geworden wie ein Trugbach. Ein Trugbach ist ein Fluss, auf den man sich nicht verlassen kann, denn wenn er, was er tragen soll, da hat er keins. Und Gott antwortete ihm. Gott hat ihm gesagt, freie Übersetzung, Jeremia, wenn du nicht mehr so ein Blödsinn redest, dann kannst du auch wieder mein Bote sein. Und dann sagt er ihm das Gleiche, was er bei der Berufung schon gesagt hat. Ich mache dich für dieses Volk zu einer ehernen Mauer. Sie werden gegen dich anrennen, aber sie werden dich nicht über den Haufen rennen. Denn ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Und das führte beim Jeremia zum neuen Lied. Dann lest Kapitel 17. Dann lest Kapitel 17, wie er gesagt hat, verflucht der Mensch, der sich auf eigene Kräfte verlässt, der ist wie ein Dornstrauch in der Wüste, der ist zu nichts nütze. Und gesegnet der Mann, der sich auf den Herrn verlässt, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Das ist das neue Lied des Glaubens, ihr Lieben. Und ihr seht das überall in der Bibel. Aber das ist nicht das Lied ohne Probleme. Es ist nicht das Lied ohne Anfechtung. Paulus schreibt in Philipper 4, freut euch, dass ihr zu Christus gehört. Und noch einmal will ich euch sagen, freut euch. Jeder soll eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Was? Etwa auch dieser Gefängniswärter, der uns eben reingeschmissen hat? Das ist eine Frage an den Lebensstil. Denn der Herr kommt bald. Macht euch keine Sorgen. Wie, ich soll mir keine Sorgen machen? Ich meine, Paulus hat es ja selber geschrieben. Ne? Ich will ihn nur an seine eigenen Worte erinnern. Ihr dürft Gott um alles bitten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Gott wird euch seinen Frieden schenken. Frieden, Hebräisch Shalom. Das ist nicht der Zustand, wenn die Waffen schweigen. Das wird ständig missverstanden. Shalom ist, wenn einer Frieden hat mit Gott und mit seiner Situation und die bejahen kann. Ich möchte es theologisch, biblisch bewusst begründen. Wir haben im Alten Testament, in Friedenszeiten haben sich Leute nach dem Shalom gesehnt. Und in Kriegszeiten haben sie den Shalom gepriesen. Merkt ihr, es ist eine blöde Übersetzung. Wir müssten eigentlich bei dem hebräischen Begriff Shalom bleiben oder meinetwegen griechisch Eirene, ist mir egal, weil das deutsche Wort Frieden gibt nicht das wieder, was hier im Grundtext steht. Und das soll uns schon interessieren. Aber ich trage ja damit Eulen nach Athen. Gott wird euch seinen Frieden schenken. Und wir werden gleich merken, wie Paulus diesen Frieden hatte. Den Frieden, der all unser Verstehen und all unsere Vernunft übersteigt, der unsere Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahrt. Schließlich, meine lieben Brüder, orientiert euch an dem, was wahrhaftig ist, was gut ist, was ist gerecht, was anständig, was liebenswert, was schön ist. Und wo immer ihr etwas Gutes entdeckt, das Lob verdient, darüber sinnt nach, darüber denkt nach. Haltet an dem Evangelium fest, so wie ihr es von mir gehört und angenommen habt. Richtet euch nach dem, was ich euch gelehrt habe und lebt nach meinem Vorbild. Das sagte er. Dann, jetzt kommt die Zusage des Apostels, dann wird Gott bei euch sein, der euch seinen Frieden schenken wird. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Das ist der Shalom. Und damit komme ich zur nächsten Folie. Nein, erst das hier noch. Ja, genau. Luther. Luther hat deutlich gemacht, manchmal denke ich, ich wäre auch mal gern wieder mal in einer charismatischen Gemeinde, um manchen Leuten ein bisschen mehr Bodenhaftung zu geben. Sorry, wenn ich das so... Ich habe viele charismatische Freunde, ich habe auch Freunde bei den Pfingstlern und sowas. Ne? Gestern erst wieder habe ich mit so einem geredet und habe ihn etwas, wir haben uns sehr schön unterhalten, ja. Glaube nicht, die Sache des Evangeliums könnte ohne Lärm, Ärgernis und Aufruhr getrieben werden. Glaubst du, so redest du. Redest du, so musst du leiden. Leidest du, so wirst du getröstet. Du wirst getröstet, du wirst gestärkt. Du bekommst Kraft aus der Höhe. Denn Glaube, Bekenntnis und Kreuz gehören zueinander und stehen einem rechten Christen zu. Ihr merkt, dass das gegen den Zeitgeist ist. Mit woker Philosophie hat es überhaupt nichts zu tun. Und Paulus schreibt in Römer 12, 21, lass dich nicht vom Bösen besiegen, nicht unterkriegen, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ihr Lieben, das neue Lied hat was mit Kampf zu tun. Das fällt uns nicht in den Schoß. Es hat was mit Kampf zu tun. Und Paulus hat diesen Kampf gelebt. Und jetzt gucken wir uns mal an, was da dabei rausgekommen ist. In dieser Christusbeziehung, daraus hat er gehandelt. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott laut und die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Interessant. Jesus hat es versprochen. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Da steht nicht das Wort Angst, also Phobos, sondern Klipsis. Da ist die Luther-Übersetzung etwas unglücklich übersetzt. Die Elberfelder ist hier treffender. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Christus hat die Welt überwunden. Und Christen haben die Anfechtung zu überwinden. Aber Anfechtungen kommen. Denkt bitte an die Sendschreiben, an die sieben Sendschreiben. Wer überwindet, der wird die Krone bekommen. Immer wieder, wer überwindet. Erwin Brezing hat mal gesagt, die Krone dieses Lebens, sie winkt den Kämpfern nur und Betern und nicht des Glaubens Leisetretern. Einer der Kämpfer, ja. Und hier geschah das innere Wunder. Ich finde das als ein Wunder. Was hier bei Paulus passiert ist, wenn einer so behandelt wird, dann ist es nicht normal, dass er dann so reagiert, Loblieder zu singen. Meine Frau sagte, hier steht gegen Mitternacht. Und da hat sie noch dazu gesagt, manchmal braucht man etwas Zeit. Nicht von Anfang an. Manchmal braucht es etwas Zeit. Zeit der Stille vor Gott. Wenn man auch denkt, im Alten Testament, wie hatte sich Daniel verhalten? Ihm hatte man das Beten verboten. Er hätte ja leise beten können. Nö. Mit offenem Fenster laut gebetet. Er lässt sich doch in seiner Glaubenspraxis nicht von einem Herrscher sein Glaubensleben verbieten. Lieber den Löwen vorgeworfen werden. Merken wir, was für Persönlichkeiten wir in der Bibel haben. Ja. An uns, an mich die Frage, wie viel Macht gebe ich denen, die mich bedrängen? Das beeinflusst manchmal meine Gefühle. Ich bin ein Mensch, meine Frau sagte mal, Schatz, manchmal hast du eine kurze Zündschnur. Wer weiß, was ADHS ist, der weiß, was da dahinter steckt. Ich will mich dahinter nicht verstecken, aber das ist halt so. Ich habe manchmal eine kurze Zündschnur. Ich bin auf die Vergebung meiner Frau angewiesen und meiner Kinder. Und der Gemeinden, in denen ich gedient habe. Wie viel Macht gebe ich denen, die mich bedrängen und welches Gewicht hat der Christus in mir? Auch eine Frage, wie viel geistliche Disziplin bestimmt mein Sein? Wie viel geistliche Disziplin bestimmt mein Sein? Noch etwas zu Oberesichheim. Ein Zitat von Heinrich Merling, von Hudson Taylor. Ein Mensch kann sich völlig hingeben und doch mangels Disziplin wenig brauchbar sein. Mangels Disziplin wenig brauchbar sein. Paulus hatte Disziplin. Wisst ihr, es gehört auch was, eine Form von Disziplin dazu, dass ich mir nicht alles von meinen Gefühlen gefallen lasse. Ich muss mir doch nicht alles von dem, was alles in meiner Seele da rumläuft, muss ich mir doch nicht den Tag versauen lassen. Wir werden angesprochen in der Bibel, die Gläubigen werden angesprochen. Ihr seid Heilige. Heilige sind solche Leute, ihr gehört zu Gott und keinem anderen. Und dieser Gott, der hat gesagt, ich bin der gute Hirte und ich kenne meine Schafe und ich kümmere mich um meine Schafe. Und der eine wurde geköpft von den Schafen und der andere wurde befreit. Und die Gemeinden damals konnten damit leben. Ich habe meine Anfragen an die Gemeinden von heute. Und da erschütterte plötzlich ein gewaltiges Erdbeben das Gefängnis bis in die Grundmauern. Alle Türen sprangen auf, die Ketten der Gefangenen zerbrachen, wie bei der Geschichte in Apostelgeschichte 12. Aus dem Schlaf gerissen sah der Gefängnisaufseher, dass die Zelltüren offen standen, voller Schrecken. Zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Die Gefängniswärter waren im Römischen Reich, war das so, da waren das frühere Soldaten. Frühere Soldaten. Wenn die ausgemustert wurden, dann wurden die Gefängniswärter und sowas. Dafür konnten wir sie verwenden. Aber wenn einer geflohen ist, dann bürgten sie mit ihrem Leben dazu. Und bevor ich so Verhandlungen habe und das alles Mögliche noch mache, es ist eine solche Schande. Lieber selber umbringen. So, und jetzt ist die Frage, jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Der Paulus könnte sich hinsetzen, Däumchen drehen und hat gesagt, tja, die Sünde ist der Leute Verderben. Hättest mich ja nicht einsperren brauchen. Er hätte sogar dann eine Bibelstelle noch auf seiner Seite. Aber ist das neue Lied, das Gott will? Ist das, was Paulus im Philipperbrief geschrieben hat, im Kolosserbrief? Dass die Güte, die Barmherzigkeit, die Freundlichkeit unser Leben auszeichnen soll? Töte dich nicht, rief da Paulus laut. Wir sind alle hier, also auch die anderen. Wir sind alle hier. die waren nicht mehr in Fesseln. Wir sind alle hier. Der Gefängnisaufseher ließ sich ein Licht geben. Dann lief er in die Zelle, wo er sich zitternd vor Paulus und Silas niederwarf. Ja, Paulus schreibt im Epheserbrief, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten. Und hinter dem, was hier gelaufen war in Philippi, standen Mächte. Gegen göttliche Mächte. Und es ging nicht gegen diesen Gefängnisaufseher. Versteht ihr deshalb? Ihr kennt das, die Weisung, die Paulus gegeben hat. Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Das steht dahinter. Der uns bedrängt, ist nicht der eigentliche Feind. Und der Wächter? Der Wächter wusste doch, dass sein Verhalten zwar gehorsam, aber ungerecht war. Der wusste doch, es ist nicht richtig, wenn man einen Menschen anklagt, ohne eine Verhandlung zu führen, ohne ein richterliches Urteil abzuwarten. Der wurde einfach genommen, verklagt, Stimmung gemacht und dann ab weg. Ich möchte euch das sagen, sowas gibt es bis heute. Man kann über verschiedene Parteien denken, wie man will. Aber wenn das Bundesverfassungsgericht eine Partei für radikal erklärt, gibt aber nicht die Schriftstücke raus, aufgrund wessen die das sagen, dann hat man keine Chance, sich zu verteidigen. Dieses System ist nicht so richtig demokratisch. Deshalb verstehe ich, dass die amerikanische Politik sich in Deutschland einmischt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber wenn eine Anklage kommt, dann muss es die Möglichkeit der Verteidigung geben. Dann muss ich wissen, wessen werde ich mich angeklagt, was sind die Fakten, was sind die Tatsachen. Ich bitte euch darum, geht niemals Stimmungsmache auf den Leim, sondern fragt immer, was sind die Fakten, was sind die Quellen, worauf berufst du dich? Der Wächter wusste, dass sein Verhalten gehorsam, aber ungerecht war. Die Macht der Manipulation in ihm war stärker als sein Gewissen. Bisher. Und dann macht er das. Er warf sich zitternd vor Paulus und Silas nieder. Hier drückt sich für mich eine ganz tiefe Sehnsucht aus. Der wollte so nicht mehr weitermachen. Er hat selber gemerkt, das ist nicht das Wahre. Wenn man sich niederwirft, dann, ja, vor Paulus und Silas, dann erkennt er diese als Autorität an, ihr Lieben. Wahnsinn! Als er die beiden hinausführte und dann fragte er sie, also das Erste, was er gefragt hat, ist dann, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Er sagte nicht, komm, ich muss jetzt erstmal eure Wunden versorgen. Nein, ihm war es erstmal wichtig, wie geschieht Rettung? Ich muss hier raus. Ihr habt eine Botschaft gebracht, die haben wir ja gehört. Der hat ja vorher gepredigt, der Paulus, hat ja tagelang gepredigt. Die Heilsbotschaft war bekannt in Philippi. Versteht ihr? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du mit deiner Familie gerettet. Erwiderten Paulus und Silas. Und sie verkündigten ihm und seiner ganzen Familie die Heilsbotschaft. Das ist für mich das nächste Wunder. Mir ist das hier ein frommer Egoismus. Dem Gefängniswärter, dem ging es erst darum, wie werde ich gerettet? Aber Leute, das andere kommt nachher auch. Das andere kommt dann auch. In Vers 33, der Gefängnisaufseher nahm Paulus und Silas noch zur selben Stunde zu sich und er reinigte und verband ihre Wunden. Merkt ihr das? Er reinigte und verband ihre Wunden. Aber er wollte erst mal wissen, wie werde ich gerettet? Und er verband ihre Wunden. Und dann ließ er sich mit allen Familienangehörigen taufen. Und Taufe heißt untergetaucht der alte Mensch. Emporkommt der neue Mensch. Fruchtenbaum hat es mal sehr schön ausgedrückt. Da hat er gesagt, jeder Jude kennt den Unterschied zwischen Beschneidung und Taufe. Beschneidung drückt den Glauben der Eltern aus. Taufe drückt den Glauben des Täuflings aus. Ich möchte euch nur sagen, seit 2007 habe ich keinen Säugling mehr getauft. Übrigens, Zwingli wollte genauso handeln. Er hat gesagt, wenn ich die Bibel ernst nehme, würde ich keine Säuglinge mehr taufen. Dann hat ihm die Stadt Zürich gesagt, wenn du keine Säuglinge mehr taufst, verlierst du deine Pension. Daraufhin hat er weiter getauft. Zum Glück habe ich keinen, der mir meine Rente gestrichen hat. Und dann führte er sie in seine Wohnung, er bewirtete und er freute sich mit seiner ganzen Familie, dass er zum Glauben gefunden hatte. Dieser Mann und die zum Glauben mit ihm kamen, die ganze Familie, befreit und erlöst zum doppelten Dienen. Er diente dem Paulus und dem Silas, er bewirtete und freute sich mit ihnen und er hat sich taufen lassen zum Dienst für Gott. Und freute sich mit seiner ganzen Familie, dass er zum Glauben an Gott gefunden hat. Jesus spricht in Matthäus 5, in den Seligpreisungen, glücklich sind die, die verfolgt werden, weil sie in Gottes Gerechtigkeit leben, denn das Himmelreich wird ihnen gehören. Glücklich seid ihr, wenn ihr verspottet und verfolgt werdet und wenn Lügen über euch verbreitet werden, weil ihr mir nachfolgt. Freut euch darüber, jubelt. Ich bin noch nicht ganz so weit, dass ich darüber juble, wenn Nichtchristen mich so angehen oder wenn ein Theologieprofessor mir Predigtverbot praktisch erteilt hat in Darmstadt, weil ich gesagt habe, wir müssen Jesu Anweisungen ernst nehmen und befolgen. Der Theologieprofessor sagte nur, wo kämen wir dann dahin? Und der sitzt im Vorstand. Das gibt es in der Gemeinschaftsbewegung. Ob es bei den Nazarenern so ist, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Kantate. Das neue Lied ist umkämpft. Das neue Lied hat seine Wurzeln in der Beziehung zu Christus. Das neue Lied beginnt mit einem Eingeständnis. Ich brauche Rettung. Und einer Grundsatzentscheidung bei dem Kerkermeister. Er ließ sich taufen. Das neue Lied ist hebräisch. Shalom ist Friede. Dieser Friede regiere unsere Herzen und unser Leben. Amen.